Mit einem 2:2 gegen die Niederlande und einem 4:1 gegen Österreich startet das deutsche Frauennationalteam in die Nations League. Das klingt alles ganz gut, aber ein paar altbekannte Probleme haben sich doch rübergerettet in diese Spiele. Wie gravierend die sind, das wollen wir jetzt besprechen mit Jana Lange vom SED und Anna Dreher von der SZ, jetzt hier im Rasenfunk.
Und nun im Programm der Rasenfunk.
Ich habe gemerkt, dass wir noch sehr viel Arbeit auf uns oder auf uns wartet und dass wir ja noch viel mit den Mädels arbeiten müssen, sowohl in individueller Hinsicht als auch in mannschaftstaktischer Hinsicht.
Alles zum deutschen Nationalteam.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr den Rasenfunk gefunden habt. Mein Name ist Max Jakob Ost und die Frau, die die Frage gestellt hat, wo wir gerade die Antwort gehört haben von Christian Wück, die ist Anna Dreher. Anna, schön, dass du hier bist.
Hallo in die Runde.
Da hast du den ehrlichsten Moment, glaube ich, aus ihm rausgekriegt. Er wirkte da etwas zerknirscht, möchte ich fast schon sagen. Teilst du den Eindruck?
Ja, ernüchtert, zerknirscht, so hat er auf mich auch gewirkt, so ein bisschen, als ob dieses 4:1 die Bestätigung dafür war, was sich in den vergangenen Spielen ja auch schon angedeutet hat, dass das eben noch nicht abgeschlossen ist, diese Umbruchphase, in der sich das Team nach den Rücktritten von Alexandra Popp und Marina Hegering, nenne ich jetzt mal vor allem, als zwei sehr präsente, laute Führungsspielerinnen, dass die Phase noch nicht abgeschlossen ist und dass jetzt so langsam aber die Zeit sehr knapp wird, weil bis zur Europameisterschaft in der Schweiz sind es halt nur noch 4 Monate.
Mhm. Und nur noch sehr wenige Spiele. Jana, welchen Eindruck macht denn, oder welchen Gesamteindruck hast denn du jetzt vom Team und auch von Christian Wück nach diesen 2 weiteren Spielen?
Ja, ich würde mich da anschließen. Also es ist immer noch Licht und Schatten. Das ist ja eigentlich was sich schon auch unter seinem Vorgänger und auch unter Martina Voss-Tecklenburg häufig gezeigt hat, dass man nicht so genau greifen kann, woran es liegt, dass das so schwierig ist für die Mannschaft. Ja, über 90 Minuten mal eine relativ konstante Leistung zu bringen. Und Anna hat den Umbruch natürlich völlig zu Recht erwähnt, nur vor dem Umbruch gefühlt war es halt auch schon häufig so. Also es zieht sich schon auch ein bisschen durch. Von daher, ich erinnere mich noch, wie Horst Rubesch einst sagte, ich glaube, das war sogar nach dem Österreich-Spiel in der EM-Quali, wo man 0:2 hinten lag und dann noch das Spiel gedreht hat. So in dem Sinne, da wird mein Nachfolger auch noch Spaß dran haben. Von daher, Horst Rubesch hatte wie so oft recht.
Er saß passenderweise gestern im Stadion.
Ja, genau. Dann hat er sich wahrscheinlich auch seinen Teil dabei gedacht. Aber ja, also Spaß hat Christian Wück offensichtlich gerade nicht so gehabt gestern. Das Ergebnis macht natürlich vieles wett, weil ich glaube, wir würden sehr kritisch heute alles betrachten oder noch kritischer betrachten, wenn das jetzt mit im dritten Anlauf wieder nicht geklappt hätte mit einem Heimsieg. Ich glaube, dann fällt die Bilanz ein bisschen schwieriger aus. Und ja, von daher ist es immer noch, sehe ich da Muster und Probleme, die schon lange dabei sind. Und das ist vielleicht auch gar nicht so überraschend, wenn jetzt noch der Faktor neues Trainerteam, Umbruch on top kommt, dass man da eventuell vielleicht wieder alte Probleme nach vorne kommen sieht. Aber Max, du warst ja auch im Stadion, du kannst ja auch mal sagen, was dir am meisten entgegengesprungen ist.
Naja, wo fange ich an? Also, es sind ja alte Probleme in neuen Schläuchen. Und das macht so, finde ich, für uns dann auch schwierig, das zu bewerten. Denn wir haben schon wieder Gegentore gesehen, die sehr einfach für die Gegnerinnen gefallen sind. Sowohl gegen die Niederlande, da versucht Rebecca Knack die Tiefe zu verteidigen und ist dann einfach langsamer als Bärenstein. Das ihr jetzt vorzuwerfen ist ein bisschen schwierig, weil Bärenstein ist die schnellste Spielerin der Bundesliga. Aber dann darfst du eben die Tiefe nicht so verteidigen. Dann musst du dich committen, entweder auf richtig tief oder auf abseits. Hat sie in der Phase nicht gemacht. Ist aber halt auch schwierig, und das ist quasi das Aber, wenn du jetzt zum ersten Mal überhaupt spielst und dann in dieser Kombination spielst. Also solche Fehler, und das haben wir ja dann beim 0:1 gegen Österreich auch gesehen, eigener Einwurf, auf einmal Ballverlust, auf einmal rennen 4 Österreicherinnen gegen 2 deutsche Spielerinnen aufs Tor zu. Janina Minge, sie zögert noch kurz, soll ich auf die ballführende Spielerin rausgehen oder nicht? Entscheidet sich dann im Nachhinein falsch, ist aber im Grunde ab dann sehr, sehr schwierig zu verteidigen und Österreich spielt es sauber aus. Das waren 2 klare Abwehrfehler, die so nicht passieren dürfen, die wir in der Art schon wirklich zigfach jetzt gesehen haben. Das ist, glaube ich, das, was frustriert. Und auf der anderen Seite stimmt es aber natürlich auch, wenn sowohl die Spielerin als auch er darauf hinweist, naja, in dieser Kombination haben wir jetzt erst finden wir quasi unser Gerüst, spielen jetzt mal in der ordentlichen, also spielen in einer Formation, die sich auch einspielen kann nebeneinander, und eigentlich müsste man ihnen ja dann auch die Zeit geben als Beobachtender, dass sie sich einspielen. Aber jetzt hat ja Anna gerade schon gesagt, so Zeit ist ein Problem mit Hinblick auf die EM, und deswegen bin ich ehrlicherweise hin und her gerissen. Ich finde die Art und Weise, wie die Gegentore gefallen sind, alarmierend. Ich denke aber ehrlich gesagt, dass sich da unsere Einschätzung und meine Einschätzung nicht so wirklich von der des Teams unterscheidet. Und frage mich aber dann auch, wo kann man ansetzen, um das rauszubekommen? Weil gleichzeitig, wenn wir es bei den Vorgängern auch schon gesehen haben, dann scheint es ja tiefer zu gehen, als jetzt nur an einzelnen Spielerinnen zu liegen oder an der grundsätzlichen taktischen Ausrichtung. Ich weiß nicht, Anna, wie du darüber denkst. Du hast ja auch schon drauf verwiesen. Viel Zeit ist nicht mehr.
Ich wollte gerade einhaken, weil das eben ja das Interessante ist. Also Jana hat jetzt schon angesprochen, das sind Probleme, die auch schon unter Horst Rubisch aufgetreten sind, vielleicht ein bisschen in anderer Form, aber die waren auch schon da. Und bei Martina Voss-Tecklenburg war das auch so ein Auf und Ab. Und Rubisch hat ja aber ganz anders spielen lassen. Also Horst Rubisch war eher bedacht, auch angesichts dessen, dass natürlich was auf dem Spiel stand, die Olympia-Qualifikation vor allem, und dann natürlich auch ein gutes Ergebnis bei den Sommerspielen. Der war eher auf Sicherheitsfußball bedacht. Christian Wück, ist es jetzt wichtig, dass von Anfang an zum Beispiel hoch verteidigt wird, weil das für ihn zu einer modernen Spitzenmannschaft gehört und er sein Team eben schon früh auf einen Fußball, der dann darauf ausgelegt ist, offensiv stark zu sein, schon einstellen will. Und man hat aber gerade auch gestern gesehen, dass halt dieses hohe Verteidigen noch nicht zum Zweikampfverhalten passt zum Beispiel und dass eben teilweise einfach dann die Umsetzung noch nicht so ist, wie sie sein müsste und das sehr, sehr gefährlich werden kann. Und ja, deshalb stellt sich tatsächlich so die Frage, woran es liegt. Und man hat auch den Spielerinnen gestern, nicht nur dem Trainer, sondern auch den Spielerinnen gestern angemerkt, dass das sie sehr beschäftigt, dass es schon eine gewisse Unruhe gibt, würde ich sagen, weil tatsächlich nicht so wirklich diese Stimmung war, wir haben 4:1 gewonnen, sondern das war eher die Stimmung wie nach einer Niederlage. Und natürlich war diese zweite Hälfte total überzeugend, aber der Totalausfall in der ersten Hälfte, ich nenne es jetzt mal einfach ganz harsch Totalausfall, der hat schon überwogen. Und ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass Christian Wück seine Herangehensweise ändern wird. Also dass er jetzt in diesen Land Nations League Spielen gegen Schottland zum Beispiel dann auf einmal auf Sicherheitsfußball umstellt, sondern er will eher versuchen, diesen Impuls, der ja offensichtlich nach der Pause da war, schon früher reinzubekommen. Also dass dann mehr Nachdruck in den Zweikämpfen da ist, dass die Offensivspielzüge überlegter angegangen werden, dass mehr Stabilität in der Defensive ist. Und da bin ich jetzt selber gespannt, wie er das hinkriegen will und ob er das schafft, weil natürlich kannst du sagen, es gab diese Faktoren, Katrin Hendrich und Sarah Dorsohn sind verletzt ausgefallen bei diesen Nations League Spielen. Das heißt, es war wieder die Unruhe in der Defensive, allein schon durch personelle Ausfälle da. Ann-Kathrin Berger hat gefehlt, aber die hätte vielleicht gegen Österreich ohnehin nicht gespielt, weil der Bundestrainer vielleicht noch eine andere Torhüterin hätte sehen wollen. Das ist ja fraglich, ob Stina Johannes nicht ohnehin gespielt hätte zum Beispiel. Aber es ist halt trotzdem ein Problem einfach, all diese Baustellen.
Ja, Jana, wo setzt man da an? Also Anna hat es jetzt ja wunderbar quasi so herausgearbeitet. Man möchte offensiv verteidigen, nenne ich es jetzt mal, und rennt dann aber immer wieder, salopp gesprochen, ins offene Messer. Das lässt sich ja eigentlich auch nicht verhindern. Muss man dann vielleicht mit der personellen Besetzung der Innenverteidigung darauf Rücksicht nehmen? Weil es war schon zu sehen, also Janina Minge hat einmal in der zweiten Hälfte ein Laufduell gewonnen, da war sie eigentlich schon raus und hat sich wieder reingebissen. Das war auch im Grunde das fünfte Tor vom Jubelanteil im Stadion, muss man sagen. Das hat alle sehr begeistert. Es tut mir leid, jetzt Rebecca Knaack so herauszuheben, aber von ihr hat man ein solches Laufduell nicht gesehen in beiden Spielen. Also müsste man dann quasi sagen, na, wenn wir dieses Risiko gehen wollen, dann brauchen wir auch sehr, sehr schnelle Innenverteidigerinnen.
Ja, durchaus. Also Speed würde da schon gut tun, wobei, wenn ich jetzt an das 0-1 gestern denke, da würde halt auch das Zupacken schon im Gegenpressing im Mittelfeld gut tun. Also ich, so wie ich Christian Wück verstehe, ist es ja schon das Ziel, eher diese Situation, wo es halt so um in diesem 1 gegen 1 und ja, Geschwindigkeitsnachteile geht, zu vermeiden. Und ich denke, das ist eigentlich auch ein Ansatz, der gelingen müsste. Zumindest hat man ja in der zweiten Hälfte gesehen, wo sie es quasi mit neuem Personal im Mittelfeld, mit Sarah Debritz und Linda Dallmann für Sjoke Nüsken und Laura Freigang, finde ich, besser gelöst bekommen haben. Also da war deutlich mehr Ruhe drin und die Positionierung hat besser funktioniert. Ich finde, der Ansatz ist riskant sozusagen, gerade wenn man noch nach der Top-Besetzung in der Innenverteidigung sucht. Aber es ist, es wäre wahrscheinlich auch machbar. Und so wie ich die Mannschaft verstanden habe, ist es ja durchaus auch ein Ansatz, der ihnen selber sympathischer ist, als vielleicht mit einer Person immer mehr hinterm Ball zu sein. Und ich weiß nur nicht so genau, also bei mir wachsen so ein bisschen die Zweifel, ob die Zeit reicht, um das so weit in die DNA zu kriegen und ins Positionsspiel und in die Umsetzung, ob das funktionieren kann bis zur Europameisterschaft. Weil wenn wir ehrlich sind, in der Gruppe warten halt drei Teams mit Dänemark, Polen und Schweden, die können durchaus auch gut kontern. Und ich glaube, die können solche Probleme, wie sie sich jetzt dargestellt haben, wieder extrem ausnutzen. Und dann sind wir ganz schnell dabei, ja klar, zweite Halbzeit scheinen sie es immer ein bisschen besser hinzubekommen. Nach der entsprechenden Umstellung oder Ansprache in der Halbzeitpause klappt das bei der deutschen Mannschaft oft besser. Aber was passiert unter Turnierdruck? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es dann nicht mehr so gut funktioniert wie in einem Pflichtspiel zu Hause in Nürnberg, dass man da quasi den Schalter so gut umgelegt bekommt. Und deswegen weiß ich gar nicht so genau, ob wir da so gezielt auf die Schnelligkeit der Innenverteidigerin gucken müssen. Klar, im Best Case wird eine Kathi Hendrich, die ja bekanntlich jetzt auch nicht zu den Langsamen gehört, eine der beiden Stamm-Innenverteidigerinnen sein. Und dann hast du vielleicht da schon mal wieder etwas wettgemacht. Aber ich finde, es muss irgendwie der Anspruch sein, dass das in sich unter auch ja suboptimalen Besetzungen, sag ich mal, oder was gerade halt die Geschwindigkeit angeht, das muss trotzdem besser funktionieren. Also ich glaube, da würde ich das gar nicht so an den einzelnen Personalien festmachen wollen, sondern im Kollektiv, denke ich mal, muss das besser funktionieren. Allein so die Konterabsicherung, da kommt es ja nicht alleine auf die Geschwindigkeit an. Ich finde, das ist was, was vielleicht auch da rührte vielleicht auch so ein bisschen Christian Wücks Unzufriedenheit gestern her, dass er diese Dinge wahrscheinlich sehr gezielt angesprochen hatte mit seinem Trainerstab im Vorfeld und es ist dann trotzdem an der Umsetzung scheitert. Ich weiß auch nicht, wie viel Prozent vielleicht dann auch ja so nicht Kopfsache oder Einstellung ist, dass man vielleicht dazu neigt, nicht so mit 100% Fokus in Spiele zu gehen. Zumindest von außen wirkt das halt teilweise so. Also Julia Gwynn hat ja gestern gesagt, sie brauchen ja scheinbar im Moment so einen Nackenklatscher, um aufzuwachen. Das klingt so banal, aber gleichzeitig denke ich mir ja, ist das denn wirklich so? Braucht man das? Also sollte doch irgendwie auch anders funktionieren. Und das ist so ein bisschen auch, was mich sehr stutzig macht, dass es daran irgendwie fehlt, weil das ja die Basics nicht funktionieren, so wie Christian Wück gestern gesagt hat. Das finde ich schon einigermaßen hanebüchen, muss ich sagen. Hm.
Dazu passt ja auch, ich finde, das sollten wir jetzt auch nicht vergessen, wenn wir über Rebecca Knaack sprechen, dass dieser Pass vor dem ersten Tor von Linnet Behrenstein im Spiel gegen die Niederlande, der hätte ja schon gar nicht erst so gespielt werden genau. dürfen. Also Knaack sieht dann am Ende natürlich und Berger, die sehen am Ende natürlich düpiert aus, aber der Fehler ist ja schon vorher passiert. Also so ein Pass darf ja gar nicht erst zustande kommen. Und das passt eben genau zu dem, was Jana gesagt hat, dieses Kollektivverhalten, das einfach, wir sagen ja immer irgendwie, die Defensive ist die Problemstelle. Man müsste ja aber korrekterweise sagen, das Defensivverhalten ist die Problemstelle, weil das nicht nur die Kette betrifft, das betrifft schon vorne die Spielerin.
Ja, sehr richtig. Also der Pass, der kann vorne schon verteidigt werden. Und dann sind wir aber ja schnell bei Fragen, wie ist das Pressing organisiert? Wie aggressiv ist man im Gegenpressing? Da hat Österreich gezeigt, dass man sehr aggressiv sein kann, aber ehrlicherweise auch mit einem riesigen Risiko. Also Österreich ist ja oft auf die ballführende Spielerin mit 4, 5 Spielerinnen draufgegangen, hatte da dann auch gute Ballgewinne. Aber zum einen ist das sehr, sehr kraftzehrend. Das hast du definitiv in diesem Spiel gemerkt. Und zum Zweiten, wenn der Ball da mal rausgespielt werden kann, es gab eine Situation, das war jetzt kein Gegenpressing, sondern Pressing, da hat Janina Minge einen schönen Diagonalball auf die rechte Außenverteidigerin gespielt. Es war aber, glaube ich, nicht Julia Gwynn. Ich glaube, es war eine andere Spielerin. Aber auf jeden Fall in diesen Raum. Und schon hatte Deutschland 20 auf 20 Meter Platz und konnte anlaufen. Das ist halt dann quasi das Risiko, das du hast. Also das ist das eine, was du da hast. Und das andere ist aber auch die Frage, wie du dein Pressing organisierst. Und in beiden Punkten, das eine hat, glaube ich, eher noch mit vielleicht auch eben Einstellung zu tun. Wie aggressiv gehe ich drauf? Aber ich finde, beim Pressing gab es auch klare Probleme gegen Österreich. Und das hat dazu geführt, dass man in der ersten Hälfte zeitweise, ganz so schlecht war die Hälfte gar nicht, ich habe sie mir noch mal angeguckt, also mehr sogar als nur einmal habe ich sie mir angeguckt. Und habe, ja, weil ich spiele gleich auch noch einen O-Ton von Christian Wück dazu ein. Der hat mich einfach extrem beschäftigt. Habe ich sehr lange drüber nachgedacht. Und so schlecht war sie dann gar nicht. Sie haben es eigentlich schon in einigen Momenten geschafft, rauszuspielen. Sie waren auch gar nicht so zweikampfschwach, wie sie danach behauptet haben. Ich meine, sie haben relativ oft faul gespielt. Österreich aber auch. Da wurde ordentlich hin und her geprügelt, ehrlicherweise. Auch eigentlich erstaunlich, dass es da keinerlei gelbe Karte gab. Also allein Lisa Senz hat 3-mal faul gespielt. Einmal klar taktisch, aber egal. Aber was da eben zu sehen war, wenn Österreich den Ball hatte und dann in der Überzahl stand, weil sie haben Zinsberger immer mit eingebunden in den Spielaufbau, dann standen die Außenspielerinnen sehr breit und zwar so breit, dass sowohl Feli Rauch als auch Julia Gwynn auf beiden Seiten, die mussten immer entscheiden, schieben wir da jetzt hin oder schieben wir da nicht hin. Und wenn sie hingeschoben haben, ist sofort der diagonale Lauf in ihren Rücken gekommen. Deswegen haben sie da auch, diese Zweifel wurden quasi immer größer, obwohl es interessanterweise Österreich kein einziges Mal geschafft hat, dorthin zu spielen. Also der Plan war super, er hat aber eigentlich nicht funktioniert. Und Laura Freigang zum Beispiel, die wirkte auf mich manchmal so, als ob sie gar nicht wüsste, von welcher Seite sie Zinsberger jetzt anlaufen soll, also auf welche Seite sie das Pressing schieben soll. Und das ist jetzt vielleicht erstmal nur ein Detail und das entscheidet kein Spiel, aber es verwundert mich, dass man zusätzlich zu Dingen wie eben Einstellungen, Zweikampfverhalten auch solche Elemente sieht, die ja besprochen sein müssen. Also das ist so ganz seltsam und ich würde ganz gerne mal einspielen, was Christian Wück dann gesagt hat zur Bewertung eben dieser ersten Hälfte. Ich habe ihn dann nämlich gefragt in der Pressekonferenz, zugegeben, als erste Frage auch vielleicht ein bisschen ein hartes Brett, aber ich wusste nicht, wann ich drankomme, warum man erst in der Hälfte darauf reagieren konnte und was noch passieren muss, dass sowas innerhalb der ersten Hälfte vielleicht mal passiert, weil ein anderer Gegner, so klar muss man sagen, der lässt die zweite Chance nicht aus und dann liegt Deutschland schon höher hinten und dann könnte das auch ganz anders laufen und das hier war seine Antwort.
Ich glaube, in der ersten Hälfte musste man gar nicht viel taktisch verändern. Das ging einfach nur um das individuelle Verhalten im Zweikampf. Wir waren überhaupt nicht aggressiv. Wir haben wenig Leidenschaft auf dem Platz gezeigt, wenig Intensität auf dem Platz gezeigt. Und da haben uns die Österreicherinnen schon gezeigt, was es heißt, nach dem Ballverlust sofort das Gegenpressing zu starten. Das waren sehr viele gute Szenen von denen. Und da waren wir schon sehr, sehr blauäugig in den Zweikämpfen, vor allen Dingen in der ersten Hälfte. Ich glaube nicht, dass es groß an der Taktik gelegen hat. auch wenn wir dann in der Halbzeit zwei, drei Positionen angesprochen haben und ein bisschen was verändert haben. Aber ich glaube, dass es eher die individuelle Geschichte war, die in der zweiten Hälfte den Ausschlag gegeben hat, dass wir viel, viel besser ins Spiel gekommen waren und eben dann auch die Tore erzielen konnten.
Anna, du saßt ja mit dabei, als sie das gesagt hat.
Ich habe das live gehört, genau. Und jetzt kam mir aber erst der Gedanke, also im ersten Moment hört man natürlich wieder all die Ernüchterung, dass das nicht besser geklappt hat. Aber jetzt, wo wir das hier nochmal anhören, das ist ja gemeinerweise eine Verteidigungsrede für die eigene Arbeit und die Schuld auf die Spielerin. Ihr habt nicht umgesetzt, was ich euch gesagt habe.
Also es geht schon relativ, also man kann es so interpretieren, vielleicht hat er es nicht so gemeint, aber man kann es doch wirklich deutlich interpretieren nach dem Motto, also Sjoke Nüsken und Laura Freigang, die beiden haben wir ausgewechselt, die haben das individuell nicht gut genug gemacht, plus die anderen waren auch nicht gut im Zweikampf, denen haben wir gesagt, geht mal besser in den Zweikampf. Oder überinterpretiere ich das? Jana, du warst nicht mit dabei, du kannst quasi rein sachlich argumentieren.
Ich würde mich da anschließen, also das klingt schon so ein bisschen so, also wobei ich auch so ein bisschen finde, dass er sich da selber widerspricht. Aber das ist vielleicht dann so eine Auslegungssache, was man jetzt unter Taktik und individuellem Verhalten versteht. Weil du hast ja schon gesagt, das Anlaufverhalten war zum Beispiel etwas chaotisch oder wirkte so, als wüsste die einzelne Spielerin nicht so genau, wo sie hin soll. Und dann ist natürlich trotzdem auch die Frage, gibt es dann Kommunikationsfehler im Vorfeld oder wurde da irgendwas nicht richtig besprochen? Oder stellt sich das im Spiel auf einmal ganz anders dar, als sie sich darauf vorbereitet hatten. Aber das geht jetzt vielleicht dann zu sehr ins Detail. Aber ja, es klingt so, als wäre das Konzept gut, es sei nur schlecht umgesetzt worden im Prinzip. Und ich finde, wo wir gerade das Sjoke Nüsken angesprochen haben, ich finde irgendwie war ich in beiden Spielen nicht so ganz überzeugt von dem Zusammenspiel so und der Positionierung im Zusammenspiel mit Elisa Sens. Ich weiß nicht, ob es vielleicht mit daran liegt, dass sie im Verein nicht mehr so defensiv spielt und das vielleicht für sie jetzt noch eine Umstellungsphase ist. Ich fand das teilweise bei den beiden von der Raumaufteilung irgendwie ein bisschen schwierig. Das ist mir noch hängen geblieben, aber ich würde mich eurer Interpretation jetzt erstmal grundsätzlich anschließen.
Was ich noch ergänzen möchte, die Interpretation heißt nicht, dass er Recht damit hatte. Heißt nicht, dass er Unrecht damit hatte. So meine ich das. Also ich teile schon seine Beobachtung, dass es da an Leidenschaft und Konsequenz gefehlt hat von den Spielerinnen. Also nur, dass das nicht falsch rüberkommt.
Interessant, weil die Beobachtung teile ich nämlich nicht. Ich weiß, glaube ich, wo sie herkommt, weil ich habe halt quasi diese erste Hälfte nochmal angeguckt, direkt nachts nochmal und habe vor allem auf Zweikampfverhalten und so weiter geguckt. Und ich glaube, dass der Eindruck schon stimmt, weil man hat entscheidende Zweikämpfe verloren und hat da Fehler gemacht. Aber es war nicht so, dass die kein gutes, aggressives Zweikampfverhalten hatten. Ich habe ja schon die Faust angesprochen. Da hat es ganz schön gerumpelt und sie haben sich eigentlich ganz gut wieder reingearbeitet in dieser ersten Hälfte. Es war halt nicht gut, weil man nicht viele Chancen hatte und weil es ein extrem hektisches Spiel war. Also man hat keine Ballsicherheit rein mitbekommen und das wollte man ja auch verbessern mit der Einwechslung von Delbritz und Dallmann und das hat wunderbar funktioniert, hatte aber vielleicht auch mit Österreich zu tun. In der zweiten Hälfte hat man deutlich gemerkt, die sind im Umbruch, das ist gerade eher ein zweitklassiges Team, so deutlich muss man es leider sagen. Irgendwann hatten die dem nichts mehr entgegenzusetzen und dann hatte Deutschland Zeit und dann ist es logischerweise ein komplett anderes Spiel. Dann ist es auch ein bisschen unfair, Nüsken und Freigang dafür zu kritisieren, dass sie quasi in dieser guten Phase nicht mehr mit dabei waren. Es kann miteinander zusammenhängen, es kann aber auch Pech gewesen sein. Ich glaube, in der zweiten Hälfte gegen Österreich zu spielen war einfacher als in der ersten Hälfte, weil irgendwann, also den Platz, den man irgendwann auf dem linken österreichischen Flügel hatte, Verena Henschow und Laura Feiersänger, das war ja irre. Sieht man ja auch beim Tor von Endemann dann zum Beispiel. Aber das eigentlich
dem will ich auch gar nicht widersprechen, das glaube ich nämlich auch, also dass die Leistung der Österreicherin schon eine Rolle gespielt hat und dass man es jetzt nicht nur an den Wechseln ausmachen kann, aber die hatten einfach sichtbar einen Effekt, das hat man gemerkt. Mhm. Deshalb würde ich schon auch dabei bleiben, dass von mir aus nicht die Aggressivität, aber so diese Konsequenz, die hat schon gefehlt. Und die Ballverluste in der ersten Hälfte, die haben die Deutschen schon auch selber zu verantworten gehabt. Also sie haben sich schon auch schwerer gemacht, als sie es hätten haben müssen gegen
genau.
die Österreicherin.
Das stimmt. Und da bin ich nämlich an dem Punkt, wo ich mir eben die Frage stelle, welche Rolle hat denn dein Positionsspiel da dann doch gespielt? Ich weiß, dass es quasi langweilig ist, immer über Taktik zu reden und so weiter. Und interessanterweise haben die Spielerinnen das nur immer im Subtext gesagt. Also das Erste, was sie gesagt haben, war immer, unser Zweikampfverhalten war nicht gut. Aber dann, Feli Rauch hat das erzählt, Elisa Senz hat das später in der Mixzone erzählt, Christian Wück hat es auch einmal angesprochen, dass sie ja auch die Positionierung leicht verändert haben. Und wenn man sich eben anguckt, was in der ersten Hälfte nicht funktioniert, hat, neben dem Pressing und neben eben manchen Zweikämpfen, die man nicht gewonnen hat, dann war es, das habt ihr ja gerade schon angesprochen, die Staffelung im Zentrum zwischen Nüsken und Senz, die war leider richtig schlecht. Ganz oft war es so, dass nur Senz anspielbar war und der Passweg zu Nüsken war viel zu weit. Und warum hast du das gemerkt? Weil da Österreich draufgepresst hat wie wild und da wurden ständig Bälle verloren oder halt dann irgendwie ins Ausgeschossen nach außen. Die Abstände zu den Gegenspielerinnen im Zentrum waren auch nicht gut. Deswegen konnte immer wieder Österreich aufdrehen und hatte zu viele Ballkontakte, um dann einen sicheren Pass spielen zu können. Also das, was Österreich geschafft hat, nämlich eine Hektik heraufzubeschwören, indem sie immer dran waren an den Gegenspielerinnen. Und dann gab es eben Fehlpässe. Das hat Deutschland wiederum gar nicht hingeschafft. Und dann war es so, dass der flache Aufbau über die Flügel immer in so 3-gegen-3-Situationen geführt hat, bei denen die Abstände sehr weit waren und sie haben es dann versucht aufzulösen mit so gegenläufigen Bewegungen und das sind aber sehr schwer zu spielende Pässe, also sprich eine Spielerin kommt dagegen, bekommt den Ball, will ihn dann in einen Raum prallen lassen und in den Raum hat sich jemand reinbewegt. Das ist sehr schwierig, das durchzuführen. Da, glaube ich, merkt man auch sowas wie fehlende Eingespieltheit am ehesten und das hat einfach nicht funktioniert. Und all diese Dinge, die haben auch mit Positionierung zu tun und sie haben ja Dinge in der Positionierung verändert. Feli Rauch war in der zweiten Hälfte viel öfter im Zentrum zu sehen. Du hast gesehen, dass Delbritz und Senz, sei es, weil es eine Anweisung war oder weil das vielleicht auch ihr Instinkt war, viel mehr miteinander gespielt haben. Delbritz hat sich aber auch immer mal wieder, wenn die Mitte dicht war, dann hat sie sich rausfallen lassen auf dem Flügel. Dann hat Rauch nach vorne geschoben, Bühl ist eingerückt. Bühl und Rauch standen ganz selten im selben Korridor. Das haben die sehr, sehr gut gemacht. Ich weiß nicht, ob das Ansage war oder ob das Intuition ist. Ich meine, das sind alles Topspielerinnen, die haben sowas ja auch im Gefühl. Aber das alles war eben auch zu sehen. Und ich frage mich wirklich, hätte man das nicht irgendwie in der ersten Hälfte zumindest in Ansätzen auch hinbekommen können? Oder kann man vielleicht von den Spielerinnen auch erwarten, dass sie sowas spüren und dann eben sagen, okay, dann lasse ich mich im Aufbau jetzt mal hier rausfallen aus dem Zentrum, damit wir vielleicht ein bisschen mehr Ruhe reinbekommen. Aber sie haben sich fast anstecken lassen von dieser Hektik und ich glaube auch in dem Frust, dass es schon wieder mit einem 0:1 in der dritten Minute losging, wurde es fast noch schlimmer. Und die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, so eine Situation bei der EM kann man sich sehr, sehr leicht vorstellen. Wer sind dann die Spielerinnen und was sind die Maßnahmen von Christian Wück, die das verhindern können, dass das härter bestraft wird?
Ich fand das Moment, wir rufen ihn kurz an.
Na, er wird dasselbe sagen wie in der PK wahrscheinlich.
Ich sagte heute auch schon was ein bisschen differenzierteres als gestern, ist ja auch immer nach dem Spiel.
Kann sein,
Kann man ja auch nicht immer so in die Tiefe gehen. Aber mir ist, wo du das gerade angesprochen hast, beim Niederlandespiel war das jetzt zweimal sehr gut zu sehen in der Anfangsphase, wo es überhaupt nicht rund lief. Da haben die Spielerinnen ja selber noch quasi auf dem Platz einen Kreis gebildet. Einmal nach dem Gegentor und einmal noch nach einer Verletzungspause. Da wirkte das schon so, als würde da auch Julia Gwinn sehr aktiv in die Verantwortung gehen und ihren Job da als neue Kapitänin auch in dem Sinne ernst nehmen. Ich fand das generell im Niederlandespiel hatte ich das Gefühl, dass Julia Gwinn sehr viel auch versucht hat zu coachen, was natürlich aus der Position hinten rechts nicht unbedingt immer so einfach ist, aber ich gebe dir da recht. Im besten Fall passieren diese Dinge nicht, aber wenn sie passieren, wäre es natürlich cool, wenn man den Schalter auch ein bisschen selbstständiger umgelegt bekäme. Aber das ist tatsächlich was, wo ich mich auch frage, braucht es da einfach noch mehr Erfahrungswerte, meinetwegen auch dieser negativen Art, um zu wissen, Situation XY müssen wir so und so uns besser positionieren und das besser umsetzen, was man uns mit auf den Weg gibt oder dieses Gespür, was du gesagt hast, ob sich das auch noch mehr entwickeln muss, je nachdem, mit wem spiele ich zusammen. Gerade im Zentrum gab es dann auch zu viele Veränderungen in den letzten Monaten. Tja, das ist irgendwie, ja, es ist mal wieder sehr spannend, aber ich würde schon sagen, dass ich würde der Mannschaft zutrauen, dass sie das insgesamt taktisch bewältigen könnte. Warum es nicht funktioniert, ich bin da noch auf keine schlaue Antwort gekommen. Aber ich finde, man hat zumindest in dem Holland-Spiel gesehen, dass es da Ansätze gibt, dass man versucht, sich selber so ein bisschen zu coachen und Ansagen zu machen und genau das, was du gesagt hast, Verantwortung zu übernehmen. Und ich würde schon sagen, dass es mitunter auch vielleicht ein Erfahrungsfaktor sein könnte, dass eine Spielerin wie Sarah Delpritz, die einfach schon sehr, sehr viele Situationen dieser Art mehr erlebt hat als andere Spielerinnen, dann vielleicht auch irgendwie was anderes ausstrahlt ja, dann solche Situationen vielleicht schneller bewertet bekommt. Ja, und das finde grundsätzlich lässt sich ja auf dieser zweiten Halbzeit gegen Österreich auch aufbauen, wenn wir jetzt nach vorne gucken. Und was mich noch interessieren würde, fällt mir gerade ein, wo ich an das Holland-Spiel denke. Max, was hast du gedacht, als Christian Wück hinterher gesagt hat, Flanke, Kopfball, das sollte doch Markenzeichen dieser Mannschaft zukünftig werden. Da habe ich sofort an dich gedacht.
Ach, die Antwort, die könnt ihr euch doch denken. Also, das Ding ist ja, ich habe mir auch deshalb, habe ich mir dieses Tor nochmal angeguckt und ich habe mir nochmal ein paar Flanken angeguckt aus dem Niederlande-Spiel. Dieses Tor ist ja ganz wunderbar. Es kommt aus der individuellen Überlegenheit von Clara Bühl auf dem Flügel und Lea Schüller-Inn. Es hängt aber auch ganz brutal mit einem heftigen Stellungsfehler von Esme Bruch zusammen. Die steht von Anfang an hinter Lea Schüller und schiebt sich kein einziges Mal davor. Hatte generell ein schwieriges Spiel, Esme Bruchts. Also offensiv hat sie ganz gute Momente gehabt, aber defensiv hast du gesehen, vielleicht ist das nicht ihre beste Position da als Linksverteidigerin. Und es gab natürlich noch zwei weitere gute Flanken- und Kopfballsituationen. Die Van Domselaar-Parade zum vermeintlichen 3:1 ist da noch zu nennen. Also ich verstehe, woher das kommt, weil du hast die Qualität und du über individuelle Qualität wirst du immer über Flanken dir Chancen herausspielen können. Clara Bühl hat gegen die Niederlande eigentlich kein herausragendes Spiel gemacht, aber sie hatte zum Beispiel diese eine Aktion und dafür ist sie dann enorm wertvoll. Und das hast du gegen Österreich auch gesehen, wo sie auch immer wieder einzelne Aktionen hatte, die einfach eine enorme Gefahr vermeintlich aus dem Nichts heraus kreieren, weil sie gewinnt einfach ihr Laufduell, sie hat eine Idee, sie zieht nach innen, sie zieht ab, sie hat einen wahnsinnig guten Schuss und dann gibt es ja wieder eine Ecke und das Stadion ist ein bisschen angezündet und die Ecken schießt sie ja auch meist ganz in Ordnung nach innen. Ich finde es zu ausrechenbar. Ich finde, dass das Problem auch ist, dass du den Gegnerinnen anbietest, dass sie erstmal auf dem Flügel verteidigen und dann in der Mitte eine gute Zuordnung haben. Ich glaube, dass das gute Teams leicht Deutschland wegnehmen können. Und ich bleibe dabei, selbst sehr gut getretene Flanken sind schwierig zu verarbeiten. Deswegen geht im Zweifel der Kopfball immer eher drüber oder zu harmlos aufs Tor als rein. Selbst eine Alex Popp, die da eine herausragende Quote hat, hat da aber auch schon Spiele mit dabei. Also ich mag diesen Ansatz immer noch nicht. Und vor allem, das ist mir gegen die Niederlande aufgefallen, sind wir wieder bei Positionierung. Das scheint so mein Steckenpferd aktuell zu sein. Sie schieben halt im Aufbau auch deswegen sehr viele Spielerinnen sehr hoch und es gibt quasi kein Mittelfeldspiel, weil Zielkorridor ist irgendwie auf den Flügel kommen und da dann eine Flanke reinschlagen und so ein Tor erzielen. Hat gegen Österreich schon gar nicht funktioniert. Da war es gar kein Faktor mehr. Da hast du einfach gesehen, die wussten genau, was kommt. Und deswegen haben sie es entsprechend verteidigt. Und dir fehlt halt komplett das Spiel durchs Mittelfeld hindurch. Da stand manchmal nur Elisa Sens plus die Innenverteidigerin war noch da. Und Ann-Kathrin Berger, die schiebt ja immer noch mal ein bisschen höher in eigenem Ballbesitz. Aber da ist halt auch ein extremes Risiko, weil die Wege zurück für alle, die so hochschieben, sehr lang sind. Und du halt auch nicht gut ins Gegenpressing kommst. Also wenn man sich anguckt, was gerade so der Trend ist im Frauenfußball, bei Barca, bei Bayern sieht man es auch. Die versuchen halt auch deshalb im Zentrum gut im Aufbau gestaffelt zu sein. Weil wenn du da einen Fehlpass spielst, was immer wieder vorkommt, du dann halt zack draufgehen kannst. Und das hat ja gegen die Niederlande auch nicht funktioniert in allen Phasen des Spiels. Also
jetzt hat Jana gerade ein zartes Pflänzchen der Hoffnung hochgezogen über die Flanken von Clara Bühl und du trittst drauf.
Aber es wissen ja auch alle, dass ich Flanken-Hater bin. Also da bin ich vielleicht auch einfach nicht repräsentativ in meiner Meinung. Ich meine, man kann es ja auch viel positiver sehen. Anna, vielleicht siehst du es ja positiver. Gieß doch das Pflänzchen von Jana.
Ja, es ist schon zertreten.
Och Mann.
Nein, aber ich finde, wenn wir jetzt mal zu den Punkten kommen, die vielleicht ja dann sich noch verbessern können, mit Blick auf die nächsten beiden Nations League Spiele gegen Schottland und dann natürlich vor allem für die EM. Dann landen wir wieder bei einem Punkt, finde ich, den wir, glaube ich, in anderen Podcast-Folgen zum Nationalteam auch schon besprochen haben, dass die Qualität der Spielerin ja eigentlich da sein müsste und du ja auch zumindest, wenn wir uns jetzt mal den Bayern-Block angucken, auch Spielerinnen hast, die sich sehr, sehr gut kennen. Und wenn wir jetzt aus dem Spiel von Dienstagabend noch den Faktor Sarah Däbritz dazu nehmen, ich finde, sie hat jetzt nicht die zentrale Rolle gespielt in den vergangenen Monaten, eher im Hintergrund gewesen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie lange sie verletzt war, aber war ja auch einfach raus eine Zeit lang. Und wenn sich das jetzt aber erweisen sollte, dass sie dann diesen Erfahrungspol reinbringt, der ja nun mal durch die Rücktritte auch weggerissen wurde, dann könnte das zumindest ein, wie soll ich jetzt sagen, in der Ruhe belebendes Element sein, was dann die Stabilität bringt, das war jetzt sehr komisch formuliert, Entschuldigung, aber was dann die Stabilität bringt, das hat man ja gestern auch gesehen, die halt sehr oft fehlt. Vielleicht auch, weiß ich nicht, habe ich jetzt gestern ehrlicherweise nicht so beobachtet, aber vielleicht bringt sie dann auch die Ansagen aus der Autorität ihrer Erfahrungen heraus, die aus der Abwehrreihe nicht nach vorne drängen. Das ist ja nun mal die Kombination, dass jetzt Kapitänin und Co-Kapitänin beide da hinten spielen. Und dieses Verantwortungsgefühl, das hat Gwin zwar als Motto ausgegeben, sozusagen, dass es ja viele Spielerinnen gibt, die Verantwortung übernehmen können und auch wollen und sollen. Aber das muss sich ja auch erstmal einspielen. Und insofern habe ich da jetzt schon so ein, zwei Punkte gesehen in der zweiten Hälfte gegen Österreich, die vielleicht ein bisschen Mut machen.
Ich möchte noch die Steckpässe von Jule Brandt erwähnen.
Ja, genau.
Kann sie gerne häufiger machen.
Stimmt, wir sehen von links die Flanke, Clara Bühl, und von rechts sehen wir dann aber einen anderen Weg in den Strafraum, der in Summe jetzt erfolgreicher war mit zwei Toren. Stimmt, das hat natürlich sehr, sehr gut funktioniert und waren auch sehr schön herausgespielte Tore. Also das darf ja nicht untergehen, wir sind jetzt sehr kritisch, aber in der Offensive gab es eben auch sehr, sehr viele positive Dinge, die man sehen konnte. Also die Reaktion auf den Rückstand in den Niederlanden war auf jeden Fall eine gute, die Art und Weise, wie da eben sowohl der Ausgleich als auch dann eben die Führung erzielt wurden, das waren schön herausgespielte Tore. Und gegen Österreich war das auch der Fall, da gab es ja neben den Toren auch noch wirklich viele Chancen, also in der zweiten Hälfte absolut dominierend. Man hatte, glaube ich, 17-2 Schüsse in der zweiten Hälfte, 12 davon von innerhalb des Strafraums. Also man ist sehr, sehr gut in den Strafraum reingekommen und da werden die Tore erzielt in aller Regel. Plus man hat sich aber auch Distanzschüsse zugetraut, die durchaus immer wieder Gefahr heraufbeschworen haben. Ich glaube, das hat Julia Gwin auch nach dem Spiel gesagt. Es waren sehr, sehr viele Spielerinnen in der Mixzone, sehr toll für uns als Berichterstattende, aber leider habe ich mir nicht genau merken können, wer was gesagt hat. Aber das haben sie auch gesagt. Worüber ich noch nachgedacht habe, und das ist mir jetzt auch gerade der Gedanke wieder gekommen, Anna, als du gerade gesprochen hast über Sarah Däbritz und eben die Ruhe in der Bewegung, die sie reinbringen kann, fehlt vielleicht auch ein bisschen die Spielerin, die man, wenn es hart auf hart kommt, einfach mal anspielen kann, weil man weiß, also entweder wird die jetzt gefoult oder die macht den Ball fest. Müssen wir da vielleicht dann doch nochmal an Alex Popp zurückdenken, die eben eine Autorität auf dem Feld war, die es gerade bei kaum jemanden gibt, weil die Hektik im ersten Durchgang gegen Österreich, die fand ich schon interessant und dass es von jeder Spielerin einzelne gute Aktion durchaus auch gab, aber keine war so richtig verlässlich, okay, gib mir den Ball, ich mach das jetzt alles, so wie man es ja auch früher öfter hatte, Jennifer Marushan oder Lina Magul war auch so eine, da wusstest du, gib ihr halt erstmal den Ball und dann gucken wir alle weiter, das passt dann schon. Ist das vielleicht auch noch ein Element?
Ja, das stimmt, glaube ich. Also ich meine, mich erinnern zu können, und nun ist es der Abend ja auch noch nicht so lange her, dass auf der Tribüne unter den Journalisten zumindest, wie es bei den Zuschauern war, weiß ich nicht, aber von den Journalisten zumindest öfter so der Gedanke kam, irgendwie fehlt jetzt so die Spielerin, die wirklich vorangeht und die quasi so einmal alle in den Arm packt und rüttelt und nach vorne zieht. Und natürlich denkt man da an Alexandra Popp. Und nun ist Julia Gwin ja schon jemand, der auch laut werden kann, aber eben noch nicht in einer Ausstrahlung und Dimension wie Alexandra Popp. Das ist natürlich auch schwer. Den Gedanken würde ich auf jeden Fall teilen, dass auch in diesem Kollektiv Verantwortung übernehmen, das kann ja noch gar nicht so übergehen, wenn man das einfach gewohnt war, dass da eine ist, die einfach die klare Anführerin ist und die auch qua Spielkunst die Autorität dazu hat und die Verlässlichkeit, also genau das, was du gerade gesagt hast. Gehe ich mit.
Man könnte jetzt vielleicht auch sagen oder dir unterstellen, Max, dass das ein wenig vielleicht auch Kritik an Laura Freigang ist, weil die wäre ja qua Position ja. eine, die diese Aufgabe ein bisschen erfüllen könnte. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Laura Freigang, fand ich, in beiden Spielen hatte auch Licht und Schatten. Wobei ich so ein bisschen das Gefühl hatte, ich glaube, sie ist ja eine Spielerin, die die so auch so ein bisschen Gefühlsspielerin manchmal so erscheint. Also sie muss, glaube ich, Vertrauen spüren, damit sie ihren Freigeist, ihre Kreativkraft auch umsetzen kann auf dem Platz. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, vielleicht hing ihr dieses 1:6 gegen Wolfsburg, der Frankfurterin, irgendwie hat sie das vielleicht ein bisschen mitgenommen, weil ich fand, sie ist ein bisschen unter ihren Möglichkeiten geblieben, weil genau solche Situationen wären ja eigentlich von ihrer Positionierung her ja doch auch so ein bisschen mit ihrer Aufgabe, weil Lea Schüller ist ja eher nicht der Spieler oder Spielerinnen-Typ, die das so macht, so Bälle festmachen und so. Aber sie hat halt dafür sehr, sehr, sehr gute Laufwege und kreiert da ganz viel. Von daher, vielleicht ist das so ein bisschen in diesen zwei Spielen tatsächlich so ein bisschen Vakuumstelle gewesen. Weil ich könnte mir vorstellen, dass Laura Freigang da vielleicht auch mit sich selber nicht so ganz hundertprozentig zufrieden war. Denn das könnte ja aus der Positionierung her noch eine Aufgabe werden, um so ein bisschen mehr Ruhe und Struktur zu kriegen und der Mannschaft auch so ein bisschen Atempausen wieder zu kreieren, dass der rote Faden vielleicht irgendwann wieder mehr zu sehen ist grundsätzlich. Also das wäre so mein spontaner Gedanke dazu, ohne dir unterstellen zu wollen, dass du auch unzufrieden mit Laura Freigang warst.
Ich habe viel genickt, innerlich und äußerlich, wenn du gerade gesprochen hast. Und ich habe auch drüber nachgedacht, wer könnte das denn sein? Eben, weil es muss ja auch eine Offensivspielerin sein, die wahrscheinlich möglichst zentral positioniert sein sollte, weil da ist es eben wichtig, quasi irgendwie dieses Element mit dabei zu haben. Und ehrlicherweise ist die einzige, die jetzt eben neben Laura Freigang, wo ich allem zustimmen würde, was du gesagt hast, die mir eingefallen ist, Linda Dahlmann. Und vielleicht, also Anna, haben wir jetzt vielleicht in der zweiten Hälfte gesehen, wie sich Linda Dahlmann fest ins EM-Gerüst reingespielt hat. Christian Wück spricht ja immer von 6 bis 7 Spielerinnen, die man da im Kopf habe, die jetzt schon zum Gerüst gehören würden. Gehört sie vielleicht ab den nächsten Spielen auch dazu?
Also ich finde zumindest, dass sie die Chancen, die sie bekommen hat, hat sie genutzt. Also ich habe jetzt natürlich kein lückenloses Gedächtnis, aber die Male, wo sie jetzt gebracht wurde, wo sie Minuten bekommen hat in der Nationalmannschaft, die war sie sehr präsent. Die hat sie, in denen hat sie ihre Stärken ausgespielt. Also so dieses wuselige, wirbelnde in der Offensive, nicht so richtig greifbar zu sein für die Gegnerin und dann aber trotzdem eine Wucht zu haben. Sie ist ja nicht die Größte, aber sie hat sehr an Physis zugelegt und das hat man ja auch gesehen bei ihrem Tor, wie sie den Ball sehr direkt angenommen hat und dann nochmal ordentlich Wumms dahinter gegeben hat mit ihrem Schuss. Das ist ja genau so die Stärke. Also eigentlich war diese Szene so stellvertretend, weil sie ist in die Lücke gegangen, Jule Brandt sieht sie und dann zack, keine Umwege, sondern direkt ins Tor rein. Und wenn du dich so beweist, dass du eigentlich jedes Mal das bringst, was von dir erwartet wird oder was man von dir erhofft, wenn du eingewechselt wirst, dann spricht es ja sehr für sie. Aber sie hat sich eben trotzdem noch nicht so richtig in die erste Reihe spielen können. Und ich finde auch, dass sie in den vergangenen Jahren oft eine Spielerin war, die irgendwie das nicht so geschafft hat, in den Fokus zu kommen. Obwohl sie eigentlich recht konstant abliefert, meiner Beobachtung nach. Und ja auch mit ihrer Technik und so. Also die hat eigentlich alles, was du brauchst, bis auf vielleicht die Körpergröße, aber ich habe ja gerade schon gesagt, das macht sie auch wett über andere Komponenten in ihrem Spiel. Also ich würde es für einen Fehler halten, wenn man sie nicht mitnimmt. Ob Stammelf, aber auf jeden Fall dabei sein sollte sie meiner Meinung nach.
Jana, was denkst du?
Ich glaube, wir haben sie aber auch in der Vergangenheit schon häufiger mal positiv erwähnt als kreatives Element. Ich glaube auch, dass du eine Spielerin von diesem Typus auf jeden Fall brauchst. Und da dürfte sie jetzt eigentlich ganz gute Karten haben, würde ich meinen. Also es ist ja noch ein bisschen hin, muss man sagen. Und wir sind ja auch gerade jetzt quasi in der Crunch-Time der Saison. Ich weiß auch nicht, inwiefern das solche Länderspiele immer so ein bisschen mit beeinflusst, wenn du weißt, es verletzen sich ständig Spielerinnen um dich herum und es geht jetzt in die heiße Phase, sowohl in der Bundesliga als auch im DFB-Pokal, als auch in der Champions League. Wir müssen es noch ein bisschen abwarten, glaube ich, was in den nächsten Wochen genau in diesen Top-Spielen dann passiert. Ich kann das noch nicht so genau einschätzen, wie Christian Wück da denkt. Dafür hat er quasi für mich im letzten Jahr noch zu viel experimentiert, um das greifbarer für mich zu machen. Mhm. Ich glaube, wir haben aber auf jeden Fall gesehen, dass Erfahrung dieser Mannschaft gut tut. Das bringt mich auch so ein bisschen, das Stichwort Erfahrung, so ein bisschen noch in einen Punkt, den haben wir jetzt, glaube ich, nur angeschnitten, und das ist die Torhüterinnenfrage. Da könnte man ja auch drüber diskutieren, inwiefern man das alles so nachvollziehbar findet und wie dieser Zeitpunkt zu werten ist, dass man sich quasi erst in der zweiten Länderspielphase dieses Jahres, des EM-Jahres, erst festlegen möchte. Da werde ich nämlich zum Beispiel auch nicht so ganz schlau draus, verstehe nicht so ganz genau, oder es wird mir nicht so ganz klar gemacht, worauf schauen wir jetzt und was sind die Kriterien. Das wirkt halt alles noch so ein bisschen hinter verschlossenen Türen, die ganzen Gedankenspiele. Und ich frage mich dann halt auch, was macht das mit dem Team? Also gerade wenn du halt so viel Verunsicherung in weiten Teilen der Spiele präsentierst, wäre dann vielleicht eine Baustelle weniger vielleicht auch schon mal ganz hilfreich. Und da fand ich es ganz interessant, wie Sjoke Nüsken zum Beispiel angesprochen auf Ann-Kathrin Berger sich geäußert hat. Das fand ich, war ja fast schon ein flammendes Statement oder ein flammender Appell, da jetzt nichts dran zu rütteln, dass sich die Mannschaft mit ihr seit Olympia halt eigentlich recht wohl fühlt und sie diese Sicherheit, die halt oft abhanden kommt, doch sehr, sehr ausstrahlt und damit vielleicht dann auch Dinge bewirken kann im Verbund, die wenn du da diese Baustelle halt offen hast, sonst häufiger passieren würden. Ich weiß
nicht, glaube ich, auch von brutaler Präsenz gesprochen.
Genau, ne? genau, das meinte ich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ich finde, diese Baustelle halt immer noch offen zu halten in dieser Phase quasi auch so ein bisschen schwer nachzuvollziehen. Also klar, ich habe nur den Blick von außen. Ich weiß nicht, wie krass es nach innen hin so gemacht wird. Ich verstehe, dass der neue Bundestrainer sich in den ersten vier Spielen einen Überblick verschaffen will. Ich verstehe langsam aber dann irgendwie auch an dieser Stelle nicht mehr so genau, warum man sich da jetzt nicht langsam mal festlegt und gleichzeitig dann halt auch immer so ein bisschen irritiert ist, wenn die JournalistInnen nachfragen, was denn jetzt Phase ist und wo die Entscheidung dran liegt. Und ich finde, das ist irgendwie so selbsterklärend, warum dieses Thema die Leute bewegt und warum das von außen betrachtet durchaus wichtig erscheint. Da würde mich eure Einschätzung auch mal interessieren, ob ich da zu kritisch bin oder zu wenig nachfühlen kann, was man da in so einer Situation versucht rauszukitzeln. Ich weiß nicht so genau.
Also mein Gedanke war auch völlig legitim, die ersten vier Spiele, wenn es auch noch nicht so richtig um was geht, außer sich zu finden natürlich, aber einfach mal zu testen, wie weit ist welche Torhüterin. Ich glaube, Christian Wück hat immer auch schon im Blick, dass Ann-Kathrin Berger mit 34 Jahren auch nicht mehr ewig ihre Karriere fortsetzen wird und er dann vielleicht schon so anschieben will, diesen Generationenwechsel auch im Tor. Aber ich bin total bei dir, Jana. Für mich hätte es Sinn ergeben zu sagen, wir haben hier vier Torhüterinnen, die testen wir in den ersten vier Spielen und dann fällt die Entscheidung. Und das, glaube ich, auch ist eine Baustelle, die unnötig ist, weil natürlich ist Ann-Kathrin Berger nicht fehlerlos, aber vor nicht allzu langer Zeit bei den Olympischen Spielen hat sie eindeutig bewiesen, dass sie trotz dieser Fehler ein enormer Faktor im deutschen Spiel sein kann, dass sie die Nervenstärke hat und dass sich die Spielerin, das kommt ja noch hinzu, Jana hat Sjoke Nyssen gerade angesprochen, mit ihr auch sicher fühlen. Und das ist jetzt explizit kein Votum gegen Stina Johannes oder gegen Sophia Winkler oder gegen Ena Mamutovic, aber ich glaube auch, dass in der Phase, in der sich dieses Team gerade befindet, vor einer EM oder gerade mit Blick auf die EM, diese Sicherheit von einer erfahrenen Spielerin, von einer Spielerin, die sich bewährt hat, wie Ann-Kathrin Berger, einfach gut wäre. Und mir fällt jetzt kein so krasses Argument gegen sie ein, dass ich sagen würde, das könnte sich im Nachhinein als die völlig falsche Entscheidung herausstellen. Und dann hast du einfach ein Fragezeichen weg. Weil so wie das Bundestrainer-Team kommuniziert, ist es ja nicht so, dass dieses Fragezeichen nur in der Öffentlichkeit stehen bleibt und das Team schon längst weiß, was Sache ist, sondern das wirkt immer so, als ob die Unsicherheit oder die Unsicherheit, also diese ganzen offenen Fragen, die bestehen halt auch im Team. Das ist nicht, wir sagen der Öffentlichkeit noch nicht, was ist, sondern das ist einfach noch offen gelassen. Und ich glaube, anfangs kannst du sagen, wir heizen noch ein bisschen den Konkurrenzkampf an, wir sticheln vielleicht auch an Ann-Kathrin Berger noch ein bisschen damit an, was wir sagen, du hast die Nummer 1 überhaupt nicht sicher, du musst dich auch noch beweisen. Aber ich an ihrer Stelle als jetzt sehr amateurhafte Couch-Trainerin, sage ich mal, ich hätte auch gesagt, zum neuen Jahr, gib doch einfach mit dem ersten Länderspiel bekannt, das ist unsere Nummer 1.
Ich fand da eine Aussage von Christian Wück in der Pressekonferenz zur Bekanntgabe des Kaders total interessant. Da wurde er logischerweise danach gefragt, wer ist die Nummer 1 auf der Torhüterin-Position? Und seine Antwort war, spätestens zur zweiten Nations League-Phase will ich mit den Torhüterinnen eine Rangfolge festlegen, um mit der nötigen Sicherheit in die letzten Spiele und das Turnier gehen zu können. Und das hat mich total gewundert, dass er spätestens gesagt hat. Das klang so, als hätte er es sich selbst noch nicht überlegt. Kann es sein, dass Christian Wück da die Entscheidungsfreude fehlt? Ich weiß, dass ich jetzt auch sehr wenig viel interpretiere, aber wir sehen ja das Ergebnis, also irgendwann wird es eine Rangfolge geben, wahrscheinlich jetzt zu den Schottland-Spielen, aber dann ist ja alles, was ihr gerade ja zu Recht angesprochen habt, nämlich die Unsicherheit in den ersten beiden Spielen und dass man auch nicht so wirklich weiß, was sich an der Faktenlage noch verändern soll in diesem Zeitraum, außer dass jetzt alle irgendwie krank werden oder sich schwer verletzen, das kommt jetzt natürlich noch mit dazu, das darf man jetzt nicht komplett vergessen, vielleicht hätte Ann-Kathrin Berger beide Spiele gemacht, vielleicht aber auch nicht, wir wissen es nicht, sie wurde krank zum Österreich-Spiel hin. Aber Jana, bin ich da jetzt zu sehr, dass ich in einzelnen Silben herumsuche oder kann man vielleicht sagen, entscheidungsfreudig waren sie bisher nicht, obwohl sie ja eigentlich eine klare Testphase und dann eigentlich jetzt eine klare Einspielphase definiert hatten. Ich habe den Eindruck, wir sind immer noch so ein bisschen in der Testphase.
Ja, und das ist genau auch mein Punkt, wo ich mich frage, ob das so sinnvoll ist, wenn der Countdown Richtung Euro so tickt. Also wie gesagt, wir haben natürlich nur eingeschränkte Möglichkeiten zu verstehen, was innerhalb der Mannschaft abläuft oder ob es da irgendwelche Gründe dafür gibt, die wir nicht kennen, die wir nicht wissen sollen oder wie auch immer. Aber wenn das nicht so ist, bin ich da auch der Meinung, die Baustelle hätte ich gedacht, dass die jetzt zugemacht wird. Also dieses spätestens klingt ja auch so, es könnte auch nach dem ersten Spiel, also nach dem Niederlande-Spiel, also ne, es ist so ein bisschen wie, was, also das ist mir zu schwammig irgendwie auch, so, was heißt denn spätestens? Machen wir das jetzt einen Tag nach dem Spiel? Machen wir das nach dem zweiten Spiel? Also, das ist so eine, ja, so ein bisschen, wirkt so ein bisschen künstlich aufgebaute Spannung, ohne sich da, ja, halt zu einer Entscheidung klarer zu bekennen in diesem Fall. Und mir erschließt sich jetzt tatsächlich nicht so, was da der Gewinn an dieser Form der Entscheidungsfindung sein soll, weil klar, Spielerinnen können sich verletzen, dann musst du im Zweifel, wenn mit deiner Kandidatin B, die du nicht zur Nummer 1 gemacht hast, plötzlich planen, aber gut, das wird ja nicht weniger hart, so ein Vorgehen, wenn ich, ob ich es jetzt im Februar festlege oder ob ich es im Anfang April festlege oder irgendwann dazwischen. Klar, das Trainerteam kann sich jetzt noch in den Vereinen das ein oder andere anschauen von den Torhüterinnen und gucken. Nicht nur das, was sie im Nationalteam zeigen, sondern halt auch, wie sie bei ihren Vereinen weiter abliefern. Da hast du dann natürlich noch eine etwas breitere Grundlage und noch mehr Eindrücke, auf denen du entscheiden kannst. Ja, ich würde trotzdem die Frage aufwerfen, ob das so günstig ist in dieser Situation, in der sich sowieso schon so viel verändert. Das erklärt sich mir nicht, warum es gut ist, in dieser Situation da so die Karten sehr eng zu halten und ja, nicht zu verstehen, dass das ja auch eine gewisse Ausstrahlung hat in die Mannschaft, in die Öffentlichkeit, dass das zögerlich wirkt in dem Sinne. Und ja, also ich habe auch noch nicht richtig Temperatur gefühlt, wie das jetzt bei den Torhüterinnen selber ankommt. Also ich glaube, so in Breda nach dem Spiel gegen die Niederlande war Ann-Kathrin Berger in der Mixzone und hat da relativ gelassen gewirkt. Ich meine, sie ist ja auch so ein Typ, da hat man das Gefühl, die wirft das alles so schnell nicht aus der Bahn. Aber ich finde es halt irgendwie auch, was soll eine Torhüterin noch machen, außer quasi bei einem Turnier eine sehr, sehr herausragende Rolle zu spielen, offensichtlich auch bei den Spielerinnen irgendwie ein Stein im Brett zu haben, als Führungsspielerin auch in dem Sinne, verstehe ich nicht so ganz, ja, ihr gegenüber, warum man da so lange dieses Damoklesschwert über allem hängen lässt. Und ich bin gespannt, wie es jetzt weitergeht, wann wir das erfahren werden, ob das dann bei der nächsten Nominierungspressekonferenz enthüllt wird. Jeder Lehrgang darf immer nur eine Enthüllung enthalten vielleicht. Überraschungsei.
Jetzt war es mit den Kapitäninnen schon voll.
Genau, da konnten wir jetzt nicht auch noch die Personalie abfrühstücken. Das wäre vielleicht auch zu viel des Guten.
Immer schön die Schlagzeilen portionieren.
Genau, wir müssen immer am Ball bleiben sozusagen.
Ich hatte gerade noch den Gedanken, dass man natürlich, wie soll ich sagen, sich eine gewisse Dynamik zu nutzen machen könnte. Ne? Also wenn du sagst, okay, wir haben vorhin schon gesagt, jetzt gerade ist die entscheidende Phase in den Wettbewerben der Vereine, dass da eine Torhüterin so einen Drive und so ein Selbstbewusstsein bekommt aus dem Vereinswettbewerb heraus, dass du sagst, okay, die hat gerade so viel Energie, die nehmen wir jetzt, weil die kann diesen zusätzlichen Push-Faktor mit reinbringen. Aber es ändert dann trotzdem nichts daran, dass du im Nationalteam diese Unsicherheit und diese Unruhe hast. Und was ich auch interessant fand, ist der Faktor, dass es ja nicht nur die vier Torhüterinnen betrifft, sondern Christian Wück hat ja sogar noch Raffaela Borggräfe vom SC Freiburg mit reingenommen und hat auch am Dienstagabend nach dem Spiel gegen Österreich nochmal betont, dass es jetzt nicht nur ein Vierkampf ist, sondern ein Fünfkampf. Und natürlich kann man sich jetzt denken, sind die Chancen von Borggräfe jetzt nicht sonderlich groß, dass sie die neue Nummer 1 wird, aber du hast trotzdem einfach jetzt einen Pool von 5 Torhüterinnen, die im zumindest ausgesprochenen Konkurrenzkampf stehen. Und da habe ich schon auch den Gedanken gehabt, dass ich das irgendwie ein bisschen unnötig fand. Also weil es ist natürlich auch klar, wenn sich jetzt eine gesetzte Torhüterin verletzt, natürlich rückt dann jemand nach. Aber das ist ja, das würde ja so oder so passieren. Hm. Und das finde ich zumindest interessant, dass es gleich ein Fünfkampf sogar ist.
Ja, also im Prinzip kann das, also für meine logische Erklärung kann ja eigentlich nur sein, dass das eine Frage war von, setzen wir weiter auf die bewährte Kraft, die sich ausgezeichnet hat, die aber sozusagen altersmäßig sich langsam vielleicht irgendwann ihrem Karriereende annähern könnte, oder setzen wir auf die Torhüterin der Zukunft? So, und dann ist mir aber immer noch nicht klar, welche Torhüterin die der Zukunft ist. So, und deswegen, das ist alles so nebulös, möchte ich es mal nennen. Und ja, ich hätte da einfach jetzt gerne mal Klarheit in nächster Zeit. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für das Team vielleicht auch hilfreich ist.
Ich meine, vielleicht kommt die Zögerlichkeit daher, wenn man versucht, einfach mal selbst jetzt die Entscheidung für sich zu treffen und zu sagen, eigentlich wollen wir auf die Zukunft setzen. Weil ansonsten muss es Ann-Kathrin Berger sein. habe ich auch den Eindruck, gibt es eigentlich relativ wenig Diskussion. Aber offenbar so ist es ja nicht. Also dann denkt man anscheinend dann doch, okay, wir wollen nicht nur unsere Torhüterin jetzt für dieses Turnier haben, sondern auch schon fürs nächste Turnier. Und dann hast du halt den Umstand, meiner Meinung nach, dass jede Torhüterin ihre Vorteile hat, aber auch jede ihre Schwächen hat. Und das haben wir in allen Spielen gesehen. Und vielleicht hat man gedacht im TrainerInnen-Team, na, wir lassen die jetzt quasi alle mal antanzen, also fast alle, und lassen sie auch mal spielen. Und vielleicht überzeugt uns dann eine im Training so sehr, dass es eine klare Rangfolge gibt. Und das ist ja offenbar nicht passiert. Und man hat das ja auch in den Spielen nicht gesehen. Also Stina Johannes jetzt zum Beispiel auch gegen Österreich, kommt eine Flanke rein, aus ganz komischen Gründen fängt sie die nicht, sondern patscht sie so irgendwie nur so zur Seite. Das war jetzt nicht schlimm, das kann auch mal passieren, aber du hast eben genau das, wo du bei Stina Johannes ein Thema hast, nämlich bei der Strafraumverteidigung, hast du wieder einen Punkt gesehen, wo du dir gedacht hast, schade, also hat sie nicht rausbekommen jetzt, wie durch Wunder in den wenigen Wochen. Und wahrscheinlich ist das der Grund für die Zögerlichkeit, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jetzt hinter Ann-Kathrin Berger, wenn wir sagen würden, nee, wir nehmen Team Zukunft, da eine Entscheidung, wüsste ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Es ist halt vielleicht auch ein bisschen viel Umbruch auf einmal in einem EM-Jahr.
Ja,
guter Wenn Punkt. Du jetzt sagst, du hast kein Turnier, okay, dann kannst du sagen, wir versuchen das jetzt mal, wir setzen auf den 100% Umbruch, wir hatten die Rücktritte bei den Feldspielerinnen, wir haben potenziell in den nächsten Jahren einen Rücktritt von Ann-Kathrin Berger, auch wenn man sagen kann, wer weiß, vielleicht spielt die auch mit 40 noch super gut, also ich meine, who knows, und macht das konsequent. Aber dieses Jahr ist halt nun mal ein Jahr mit einer EM. Und nach den vergangenen Jahren gilt es ja da schon. Also klar, du hattest jetzt die EM-Finale 2022 und du hattest Olympia-Bronze. Aber es ist trotzdem ein Auf und Ab. Und wir haben jetzt die ganze Folge über die mangelnde Konstanz geredet. Dann ist ein Umbruch im Tor vielleicht der eine Umbruch zu viel im Team. Wenn auch die Spielerinnen ja sagen, also Julia Gwinn hat es gestern gesagt, die spüren, die haben schon noch dieses Gefühl, dass sie da noch in so einer Umbruchphase stecken und dass sie das noch nicht bewältigt haben. Dann mach doch eine Baustelle weniger.
Ja, ist ein sehr guter Punkt. Vor allem, weil auch sollte das jetzt zum Schottland-Spiel entschieden werden, es ist jetzt nicht zu erwarten, dass die Schottinnen 15 Millionen Schüsse aufs deutsche Tor schießen. Also gegen die Niederlande, Daphne van Domselaar hatte genau eine Torhüteraktion im gesamten Spiel, dass man mit 2-1 gewonnen hat, nachdem man sogar noch zurücklag. Aber da können wir jetzt eigentlich nicht damit rechnen, wenn es jetzt Anfang April weitergeht, dass dann sollte es eine klare Nummer 1 geben, die dann gleich irgendwie 10 gute Aktionen je Partie hat, um sich auszuzeichnen, sondern der eigentliche Test kommt dann erst im Mai und dann sind wir aber schon fürchterlich nah an der EM dran. Also ja, da würde ich dir schon zustimmen. Ist schon vielleicht ein Problem, weil man keine Entscheidung treffen möchte. Aus welchen Gründen auch immer, da kann es ja auch sehr, sehr gute, legitime Gründe geben. Aber damit schafft man sich dann doch ein Problem, was mit etwas mehr Entscheidungsfreude und dann vielleicht auch mehr Risiko, weil wenn du dich festlegst, dann gehst du auch das Risiko, dass du vielleicht die falsche Entscheidung getroffen hast, aus dem Weg hätte schaffen können. Ich glaube, die wichtigsten Punkte haben wir damit doch ganz gut abgearbeitet. Und man muss aber auch festhalten, bei aller Kritik, es war nicht alles schlecht. Weder im Spiel gegen die Niederlande noch gegen Österreich, aber logischerweise stürzen wir uns eben in einem EM-Jahr eher auf die Dinge, die noch besser werden müssen, weil man es eben immer schon vom Turnier her ein bisschen denkt. Zumindest ist das unsere Journalistensicht und eigentlich muss es ja das TrainerInnen-Team genauso machen. Deswegen, es war ja ein Unentschieden, es war ein Sieg, dementsprechend steht Deutschland in der Tabelle gut da und es gab viele positive Dinge auch zu sehen. Ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich. Das Positivste war sowieso wieder mit euch aufnehmen zu können. So ehrlich muss ich sein. Jana Lange vom SED, vielen, vielen Dank, dass du dir mal wieder Zeit genommen hast für den Rasenfunk.
Ja, gerne. Danke, dass ich da sein darf.
Ich muss sagen, ich freue mich inzwischen schon immer richtig auf diese Besprechung. Ich denke auch schon ganz oft bei den Spielen, was ihr wohl dazu sagen werdet. Ich weiß nicht, ob es euch genauso geht. Also vielen Dank an dich und danke auch an Anna Dreher von der Süddeutschen Zeitung. Danke dir, lieber
Anna. Sehr gerne. Immer wieder gern.
Ja, aber wirklich. Und dann danke ich natürlich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, denn ihr wisst ja, alles, was es hier im Rasenfunk gibt, das gibt es nur dank euch. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung nach dem Value-for-Value-Prinzip. Das heißt, ihr überlegt einfach, welchen Wert haben die Sendungen, die wir für euch produzieren in eurem Leben. Ist es irgendwie das Äquivalent zu einem Kinobesuch im Monat? Ist es das Äquivalent zu einem kleinen Kaffee-to-go im Monat? Oder auch mehr. Es gibt Leute, die uns das Äquivalent eines Sky-Abos überweisen. Es steht euch völlig frei. Auf rasenfunk.de gibt es einen Unterstützen-Button, da könnt ihr draufklicken und da erfahrt ihr, wie ihr uns unterstützen könnt. Am allerbesten funktioniert das per Dauerauftrag, auch wenn es da bald eine Änderung wahrscheinlich geben wird, aber das werde ich euch dann erzählen, liebe Hörerinnen und Hörer. In dieser Folge möchte ich mich bedanken bei Yannick, Kevin, Jonas, Sebastian, Thomas und Deutsch lernen mit Rasenfunk. Das finde ich sehr schön. Ich hoffe, dabei hat diese Folge hier auch geholfen beim Deutschlernen. Und dann möchte ich euch noch dazu animieren, alle anderen Feeds des Rasenfunks auch zu abonnieren. Wir machen wöchentliche Sendungen zur Bundesliga der Männer, zur Bundesliga der Frauen. Wir haben die Ligatour, da sprechen wir über die zweite Bundesliga der Männer und den europäischen Topfußball. Und wir haben den Feed Tribünengespräch, da ist die aktuellste Folge eine zum BGH-Urteil, zum Polizeikostenverfahren der DFL gegen ja, die Polizei. In diesem Sinne, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, bis bald hier wieder. Macht's gut. Ciao.
Das war der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank. Bei anderen sprießen die Gehälter, bei uns nur der Rasen.